Guten Morgen auch von meiner Seite her. Schön euch zu sehen. Heute ist das Thema Geben ist Segen. Und ich weiß nicht, ob ihr das Gefühl kennt, ihr kommt in die Schule, dann kommt der Lehrer her und sagt, heute mache ich einen kleinen Test. Und ihr sitzt da in der Klasse, es zieht euch zusammen und denkt, was? Was, das hat er gar nicht angekündigt, das ist unfair, ich habe keine Ahnung, um was geht's denn, nichts mitbekommen. Ich weiß nicht, was für Schüler ihr wart, ob ihr das mitbekommen habt oder nicht, oder ob ihr euch auf die Tests vorbereitet habt. Und jedenfalls kommt man manchmal vor, wenn wir uns übergeben, auseinandersetzen, in der Bibel lesen, ist das so wie eine Prüfung. Und die Prüfung lautet, wem dankst du für dein Einkommen? Wem dankst du jeden Monat für das, was du hast? Bedankst du dich bei Visa? Bei FMZ oder bei Amazon, bei wem bedankst du dich? Ich bete noch zu Beginn. Jesus, ich danke dir für den heutigen Morgen. Ich danke dafür, dass wir heute übergeben ist Segen sprechen dürfen. Und ich bitte dich darum, dass du mir hilfst, darüber zu sprechen und dass wir kein ungutes Gefühl haben, wenn wir übergeben ist Segen reden, Herr, sondern ich bitte dich darum, dass du unser Herz weit machst, dass wir verstehen, was dein Herzensanliegen dahinter ist. Danke, Jesus. Amen. Als Jesus auf der Erde war, hat er über kein anderes Thema mehr geredet als über Finanzen. Denn Jesus hat gewusst, das Thema Finanzen, Geld beschäftigt den Menschen wie kein anderes. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn man in der Kirche sitzt und man redet über das Geld. Du denkst dir vielleicht, entweder hat man das Geld oder man hat es nicht. Oder was geht mich da vorne das an? Oder was geht dich, also was redet der da über das Geld? Was ich mit meinem Geld mache, das ist meine Sache, es geht die gar niemanden an. Was an? Wenn ich über das Geld spreche, hier in der FK, hilft es mir, ich habe keine Ahnung, wer wie viel gibt. Der Karl-Heinz ist unser Kassier, der hat den Überblick, aber ich weiß auch den Kontostand von der Gemeinde. Karl-Heinz noch besser, dürft ihr auch gerne fragen, wie viel er ist. Aber wenn ich jetzt über Geld rede und dich anschaue und denkst dir, boah, der meint mich, der weiß, wie viel ich überweise und sonst was, kannst dich entspannt zurücklehnen. Ich habe keine Ahnung, ob du was überweist, ob du was da reinwirfst. Ich habe keine Ahnung, wer was gibt. Also seid völlig entspannt. Und wenn ich dich doch anschaue, denkst du, oh, der schaut mich an, dann frag mal Jesus, warum ich dich anschaue. Aber du kannst dich völlig entspannen. Also Jesus hat viel über Geld gesprochen und mehr als die Hälfte seiner Gleichnisse handelt über Kohle. Und deswegen spreche ich auch über Geld und ich möchte es eigentlich regelmäßig tun. Und regelmäßig heißt jetzt hier circa einmal im Jahr. Und wenn wir ums Geld reden, dann möchte ich schauen, dass wir es in die richtige Perspektive setzen. Denn ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass es Gott ums Geld geht, sondern es geht ihm um dein Herz. Gott liebt dich und Gott möchte dein Herz. Sag mal zu deinem Nachbarn, Gott möchte dein Herz. Gott möchte, genau. Gott will dein Herz. Und Gott weiß, dass unser Herz oft am Geld hängt und deshalb muss ich über Geld reden. Und es ist eine ganz einfache Gleichung, oder? Und es gibt in der Bibel einen Gott, also es gibt Gott und dann gibt es auch noch Götzen. Und das Interessante ist, es gibt nur einen Götzen oder einen Gott, der auf die gleiche Stelle gestellt wird wie Gott selber. Und das ist der Mammon. Und Mammon bedeutet Geld und Besitz. Also der Geld und Besitz nimmt den gleichen Stellenwert ein als Gott selber. Und da heißt es in Matthäus 6, 24, ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen. Er wird dem einen ergeben sein und den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Also Jesus rückt hier beides auf die gleiche Ebene. Und unser Herz sucht nach Sicherheit, nach Leben, nach Erfüllung, nach was Größerem. Und hier drängt sich der Herr Geld auf und sagt, hey, ich will euch das alles geben. Ich will dir Sicherheit geben, ich will dir Erfüllung geben. Und deswegen muss ich heute auch über Geld reden. Denn Geld nimmt ganz schnell den Platz ein, den eigentlich Gott gebührt. Und jeder Mensch muss sich überlegen, in seinem Herzen, wen diene ich? Diene ich dem lebendigen Gott oder diene ich dem Geld? Und deswegen möchte ich diese Predigt heute nützen, dass du Gelegenheit hast, dein Herz anzuschauen in Bezug auf Finanzen und Geben. Und es gibt eine Schlüsselstelle in der Bibel aus Malachi 3, 7 bis 11 und die möchte ich gerne genauer mit euch anschauen. Und Malachi steht in der Bibel, das ist ein kleiner Prophet. Wenn ihr die Bibel aufschlagt, geht ihr zu Matthäus, Neues Testament, und da geht ihr nicht nach rechts, sondern nach links, und das ist der letzte Brief, da habt ihr gleich Malachi. Und Malachi war so ein Prophet, der ist immer aufgestanden, hat zu dem Volk gesprochen. Ich weiß nicht, wie es den Leuten gegangen ist, aber ich kann mir schon vorstellen, die waren ein bisschen eingeschüchtert und haben jedes Mal gedacht, wenn der aufsteht, oh, steht jetzt das Finanzamt vor der Tür oder das Gesundheitsamt, was hat er zu sagen? Kommt was Gutes dabei raus oder nicht? Und jetzt steht wieder Malachi da und sagt, seit den Tagen eurer Vorfahren seid ihr abgewichen von meinen Satzungen. Und ihr habt sie nicht gehalten. Kehrt zurück zu mir, dann will ich zu euch zurückkehren, spricht der Herr, der Herrscher. Und gleich am Anfang, im ersten Vers, Vers 7, sehen wir das Herz Gottes. Gott will sich zu uns hinkehren. Er will Gemeinschaft mit uns haben, weil er uns liebt. Das ist das Herz Gottes. Er will Gemeinschaft mit dir haben. Aber ihr werdet sagen, wovon sollen wir zurückkehren? Darf ein Mensch Gott betrügen? Ihr betrügt mich. Ihr aber werdet sagen, womit haben wir dich betrogen? Und es ist jetzt eine wichtige theologische Frage. Kann man Gott betrügen? Kann man Gott berauben? Und ich glaube, du kannst nicht Gott so berauben, dass, also wenn du Gott nichts gibst, dass er seine goldenen Straßen im Himmel nicht bauen kann. Oder wenn du nichts gibst, dann geht der ganze Himmel im Bach hinunter, er kann den Engelschor nicht mehr finanzieren, das läuft alles oben nicht mehr, das kostet alles in Unmengen von Euros da oben im Himmel. Ich glaube, du kannst Gott in diesem Sinne nicht berauben, dass Gott im Himmel nicht klarkommt. Sondern er stellt klar, ihr beraubt euch, weil ihr euch selber beraubt. Und weil ich euch liebe, beraubt ihr auch mich. Das wäre so, als wenn meine Tochter jemand kommt und meine Tochter Mariella jemand beraubt. Das wäre das Gleiche. Das würde mein Herz brechen, weil man mich dann auch gleichzeitig beraubt, wenn jemand meine Tochter beraubt. Und es bricht Gottes Herz, wenn ihr euch selber beraubt. Gott will nicht etwas von dir, sondern er will etwas für dich. Und wir können Gott nicht berauben in dem Sinne, dass er im Himmel nicht mehr klarkommt, dass er zu wenig hat, sondern er möchte uns segnen, er möchte, dass wir glücklich sind und er freut sich darüber, wenn wir geben. Und Gott sagt, was ihm beraubt wurde, was ihm gestohlen worden. Es heißt, mit dem Zehnten und der Abgabe. Und die damals im Volk, die haben immer von allen Sachen, was sie verdient hatten, haben sie den zehnten Teil abgegeben. Oder wenn sie dann eine Schafherde gehabt haben, dann haben sie immer das Beste, das zehnte Teil Gott gegeben. Und es ist ganz einfach. Wenn man 10 Finger hat, den zehnten Teil. Also immer ein Teil wird abgegeben. Und in der Bibel steht die Zahl 10 für Prüfung oder auch Verantwortlichkeit gegenüber Gott. Also die Zahlen haben ja auch verschiedene Symbole und man kennt auch, dass die Zahl 10 so eine Prüfungszahl ist. Deshalb auch heute Prüfungszeit. Und es gab 10 Plagen in Ägypten. Warum 10 Plagen? Weil 10-mal das Herz vom Pharao geprüft wurde. Oder warum gibt es 10 Gebote und nicht 9 oder 11 Gebote? Weil Gott unser Herz mit den 10 Geboten prüfen will, ob wir ihn mit ganzem Herzen lieben und mit seiner und mit aller Kraft. Und wisst ihr was? Wir versagen alle. Und wir brauchen Gnade. Daniel wurde 10-mal getestet, aber es gibt auch das Gleichnis in der Bibel, die 10 Jungfrauen. 5 versagen, 5 bestehen. Gott ist immer dabei, unser Herz zu prüfen. Und deswegen lehre ich heute auch über den Zehnten geben und den 10. Teil von dem, was du bekommst, vom Einkommen her. Und jetzt, wenn ich über den 10. spreche, höre ich immer wieder den Einwand, stopp. Den 10. geben, das war nur was fürs Alte Testament, das war der alte Bund, für den neuen Bund, im Neuen Testament gilt es nicht mehr. Das betrifft nur das alte israelitische Bund, aber für uns hat es keinen Wert mehr. Wenn ich die Bibel lese, so im ganzen Zusammenhang, teile ich diese Ansicht nicht. Wie vor 2000 Jahren glaube ich, dass Gott heute noch von uns fordert, dass wir den 10. geben. Und ich glaube auch nicht, dass es im Neuen Testament außer Kraft ist, auch wenn es nirgends namentlich oder explizit genannt wird oder erwähnt wird. Aber ich glaube, es sprechen mehrere Gründe dafür, dass wir aufgefordert sind, den 10. zu geben. Und wenn man ins Neue Testament hineinschaut, steht in Matthäus 22, 21, da sagt Jesus, gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört und Gott, was Gott gehört. Und Jesus setzt voraus, dass der staatlichen Steuer, was gegenübersteht, etwas, was Gott zukommt, was anderes sollte sein als der 10. Also wie der Kaiser Steuern bekommt und wir als Christen Steuern zahlen sollen, so bekommt auch Gott einen Teil. Und ich glaube, das ist der 10. Und Jesus knüpft er unverblümt am Alten Testament an und dessen Bestimmung vom 10. Und wenn man den 10. geben mir etwas, was Gott eh schon gehört. Oder in Matthäus 23, verdammt Jesus das unaufrichtige Geben. Da geht es darum, dass die Pharisäer auch den 10. Teil vom Gewürz und alles abgeben, aber nicht vom ganzen Herzen. Aber Jesus sagt nicht, dass es falsch ist, dass sie den 10. abgeben haben, sondern dass es mit der falschen Herzenshaltung war. Und wenn man dann ins Alte Testament schauen, 500 Jahre bevor überhaupt das Gesetz gekommen ist, hat Abraham und Jakob haben auch immer ihren 10. gegeben. Und das müssen wir uns einfach vor Augen halten. Und auch im neuen testamentlichen Texten, beziehungsweise dann auch kirchengeschichtlich, sieht man, dass die Gemeinden auch immer den 10. gegeben haben. Ich glaube, der 10. ist ein göttliches Prinzip. Also ich möchte jetzt nicht ganz genau einsteigen, alle Bibelverse genau durchgehen, aber ich glaube, den 10. geben ist ein göttliches Prinzip, der nicht im Neuen Testament aufhört. Deswegen lehre ich, den 10. zu geben. Und dabei müssen wir im Hinterkopf behalten, dass es beim 10. geben, dass es nicht darum geht, dass wir geistlich gerettet werden. Geld, den 10. geben, rettet uns nicht, sondern den 10. geben zeigt uns, wo steht unser Herz. Das ist so eine Prüfungszeit, wie wegen der Zahl 10. Gott ist dabei, unser Herz zu prüfen. Und jetzt heißt es in Vers 9, ihr seid verflucht mit dem Fluch und da betrügt ihr mich, ihr die ganze Nation. Und hier steht, wer nicht gibt, der ist verflucht. Heißt es jetzt, dass Gott dich verflucht, wenn du nicht gibst? Es heißt nicht, dass Gott dich verflucht, wenn du nichts gibst, sondern du bist automatisch verflucht, wenn du nicht gibst. Und warum, ist natürlich die Frage, warum stehe ich unterm Fluch? Es heißt doch, wenn ich Christ geworden bin, Jesus ist doch gestorben für alles. Und es hat doch den Fluch gebrochen. Und ja, das stimmt. Der Fluch des Gesetzes ist gebrochen. Jesus am Kreuz ist zum Fluch geworden, damit wir leben können. Aber ich glaube, ist auch der Fluch der Sünde ist gebrochen und alles. Aber es gibt Konsequenzen, wenn wir was tun. Und wenn wir nicht geben, sind wir automatisch nicht im Willen Gottes und deswegen nicht mehr im Segen Gottes. Und deswegen ist es automatisch, wenn wir nicht im Segen Gottes sind, dass wir unter einem Fluch stehen. Und dann heißt es in Vers 10, bringt den ganzen Zehnten ins Schatzhaus, damit Nahrung in meinem Haus ist, und so prüft mich. Doch spricht der Herr der Herrscher, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffne und euch Segen ausschütte bis zum Überfluss. Gegenüber vom Fluch steht der Segen, und was für eine Verheißung. Und ich werde für euch den Fresser zurechtweisen. Und Fresser sind eigentlich so eine Heuschreckenart. Das ist auch, was alle Dinge in unserem Leben kaputt machen wollen. Und er wird euch nicht die Frucht des Ackerbodens verderben, und der Weinstock auf dem Fels wird nicht ohne Frucht bleiben für euch, spricht der Herr der Herrscher. Und alle Nationen werden euch glücklich preisen, denn ihr werdet ein Land des Wohlgefalls sein, spricht der Herr der Herrscher. Also was passiert, wenn wir geben? Die Fenster des Himmels werden sich öffnen, der Ackerboden wird Frucht bringen, Weinstock wird Frucht bringen und Nationen werden euch glücklich preisen. Und dieser Text soll jetzt kein Text sein, wo du denkst, oh nein, ich bin am falschen Sonntag in Gottesdienst gekommen. Hier geht es heute um Fluch, um Prüfung, Zehnten geben. Ich spüre ganz viel Druck. Ich habe mal so einen Spruch gehört, da hieß es, die Geldtasche und die Unterhose bekehren sich zum Schluss. Wenn die Geldtasche und die Unterhose sich bekehrt, dann bist du gut unterwegs. Und deswegen rede ich heute über Geld, denn mir als Pastor ist es wichtig, dass du ein gesegnetes Leben hast. Und Gott möchte dich segnen. Und das ist nicht meine Idee mit dem Zehnten oder mein Prinzip, sondern ich glaube, das ist ein göttliches Prinzip. Und das Wort Gottes sagt, Gott will dich segnen im Überfluss. Und deswegen muss ich auch über Geld sprechen. Und ist euch aufgefallen, als wir es gelesen haben? Es heißt hier, prüft mich darin. Prüft mich, wenn ihr das Geld gebt. Aber an anderer Stelle in der Bibel heißt, 5. Mose 6, 16, ihr sollt den Herrn, euren Gott, nicht prüfen, wie ihr ihn zu Massa geprüft habt. Und Jesus nimmt später den Vers auch nochmal auf, als er von Satan versucht wird. Und da sagt er zu Satan, du sollst deinen Herrn und Gott nicht prüfen. Aber warum sagt dann Gott in Malachi 3, prüft mich, wenn er eigentlich nicht möchte, dass wir ihn prüfen? Hast du dir die Frage schon mal gestellt? Gott will nicht, dass wir ihn prüfen, und dann will er doch, dass wir ihn prüfen. Gott sagt, prüft mich nicht, ihr sollt mich in keinem Bereich prüfen. Und Gott hat die Regel erstellt und deswegen ist er auch der Einzige, der eine Ausnahme machen darf, eine Ausnahme erstellen darf. Und er sagt, ihr dürft mich nicht prüfen, außer in einem Bereich. Und da geht es um deine Finanzen. Ihr dürft mich nicht prüfen, aber wenn ums Geld geht, dann dürft ihr mich prüfen. Wenn es ums Geld geht, komm, prüf mich, prüf mich. Prüf mich, ob ich zu meinem Wort stehe oder nicht. Gib den zehnten Teil und ich will dich segnen. Komm, probier's aus, komm, schau, ob das wahr ist, was in der Bibel drin steht oder nicht. Ist es nicht genial, dass Gott diesen Einschub gibt? Gott sagt, ich will nicht, dass der Mammon, das Geld, der Geiz in deinem Leben regiert, sondern ich träume von einer großzügigen Kirche, die die Welt verändert für Jesus. Prüft mich darin. Und deswegen ist Geld geben auch eine Prüfungszeit. Und wenn ich über Geld geben rede, gibt es drei Herzenshaltungen, die ich mit euch anschauen möchte, wie man Geld geben kann. Die erste Herzenshaltung ist, ich muss geben. Und lass es dir gleich von Anfang an sagen, du musst gar nichts. Wir sind hier in einer Freikirche, das bedeutet, die Leute sind freiwillig hier. Also ich hoffe zumindest, dass du freiwillig hier bist. Du darfst jederzeit aufstehen und gehen. Du musst gar nichts. wir lieben es, oder ich liebe es, dass du hier bist. Wir lieben es, mit dir zusammen Kirche zu bauen. Wir würden allerliebsten mit dir zusammen Kirche bauen. Es ist besser mit dir als ohne dich. Doch du musst gar nichts. Du musst auch nichts geben. Und vielleicht kommt dir das ganze Geben-Thema wie Giss vor, wenn es um Geben geht. Es wird von uns verlangt. Ich habe gar keine Wahl. Zwar habe ich keine Lust drauf, aber irgendwie werde ich doch gezwungen, weil ich ja auch Fernsehen schauen will. Also ich will ja Gott gehorchen, also ich muss ja irgendwie. Na gut, dann gebe ich dir halt was, Gott. Du hast es ja nicht anders gewollt. Und ich möchte dir gern da den ganzen Druck auch rausnehmen. Gott ist auf keinster Weise limitiert, ob du gibst oder nicht. Gottes Plan wird mit der Weltgeschichte, mit dem Oberland und mit der Stadt wird passieren, egal ob du gibst oder nicht. Ich möchte wirklich Druck rausnehmen, du musst gar nichts. Du darfst aufstehen und gehen, du darfst bleiben und nichts geben, wir müssen nichts. Und in der Bibel steht in 2. Korinther 9,7, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Und mit Mundwinkel unten und sagen, boah, ich muss halt was geben, das ist nicht die Herzenshaltung, die Gott will. Das ist nicht, der ist da nicht scharf drauf auf dein Geld, sondern er will einen fröhlichen Geber. Also ich muss geben, das ist die falsche Herzenshaltung. Die zweite Herzenshaltung ist, ich muss geben, um was zu empfangen. Und das ist die Frage der Motivation. Ich gebe, weil in Malachi steht, wenn ich gebe, kommt unten richtig was raus. Darum gebe ich was. Und meine Motivation ist auf der Empfangsseite und nicht auf der Gebenseite. Das ist so wie ein Automatismus. Gott ist wie ein Roboter, ich schmeiß oben was raus und unten kommt richtig viel raus. Und du wunderst dich, dass es so nicht funktioniert. Und so funktioniert es auch nicht, weil es so nicht funktioniert. Weil Gott an deiner Herzenshaltung arbeiten möchte. Gott hat einen fröhlichen Geber lieb. Nicht einer, der gibt, weil er reich werden möchte. Gott kann man nicht manipulieren. Und das ist auch die falsche Herzenshaltung. Die dritte Herzenshaltung ist, glaube ich, die richtige. Und die lautet, ich darf geben. Sag mal alle, ich darf geben. Du musst nicht, du darfst, es ist freiwillig. Du darfst geben, das ist wie ein Privileg, keine Pflicht, sondern ein Privileg. Wenn ich was überweise oder was ins Herz reinschmeiße, dann muss ich mich fragen, ist es Pflicht oder Privileg? Und ich darf geben. Mein Herz hängt nicht am Geld, sondern ich bin dankbar, was Gott mir in meinem Leben geschenkt hat. Ich gebe, weil ich weiß, ich bin unglaublich beschenkt, weil Jesus mich reich beschenkt hat. Ich liebe dich, Herr. Ich weiß, dass du alles bist für mich und deswegen gebe ich dir auch. Ich habe erkannt, Gott, du bist der ganze Geber. Alles, was ich brauche, kommt von dir. Und wir geben auch nie was zurück, sondern wir geben Gott nur das, was ihm zugestört. Alles kommt von ihm. Und das ist eine wichtige Haltung, wenn es ums Geben geht. Es ist freiwillig, es kommt von ganzem Herzen, weil ich verstanden habe, wer Gott ist, wie Gott mit mir umgeht, dass er alles ist, was ich brauche. Und ich würde jetzt gerne mit euch 10 Gründe anschauen, warum ich gerne Geld gebe. Aber so viel Zeit habe ich heute nicht, darum beschränke ich mich auf 2. Aber bevor ich über diese Gründe spreche, möchte ich noch klarstellen, ich halte diese Predigt nicht, weil wir als FG jetzt eine Geldnot haben oder weil hier keine Leute sind, die nicht großzügig sind. Ihr seid so großzügig. Herzlichen Dank dafür. Ich weiß, dass ganz viele Leute viel Geld geben und dafür möchte ich euch echt Danke sagen. Ihr seid echt der Hammer. Ich halte die Predigt, weil ich glaube, es ist für heute dran und weil es eine Wahrheit Gottes ist. Also, danke. Jetzt sage ich 2 Gründe noch, damit wir Kategorie 3 Geber sein können. Der erste Grund ist, ich darf mich im Gehorsam üben, dem Wort Gottes gegenüber. Gott liebt, wenn wir geben, und er sagt es in seinem Wort, deshalb darf ich es tun. Wenn Jesus sagt in Matthäus 6, 21, denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Denn da, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Ist kein schwieriger Satz, oder? Wo der Schatz ist, ist dein Herz. Jetzt kommt ja bald der Winter wieder. Die ganzen Gäste kommen und dann gibt es Skiverleih und dann beobachtet man immer, wenn unsere Freunde dann die Skier ausleihen und dann ist da vielleicht mal eine Straße. Die gehen dann, ich hab schon oft gesehen, die nehmen ihre Skier und die gehen dann einfach, die schnallen sie nicht ab, sondern gehen einfach mit die Skier über die Straße. Kratz, 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 kratz. Und ich würde es nie mit meinem Ski machen. Warum? Weil er mir gehört, weil ich drauf aufpasse. Aber die, der ist ja ein Leihski. Kratz, 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 kratz. Oder ist euch aufgefallen, dass noch nie jemand, ich habe noch nie jemanden gesehen, der mit einem Mietwagen durch die Waschanlage gefahren ist. Warum? Weil ihm das Auto nicht gehört. Wir treten die Dinger, ist doch mir egal, zweiten Gang rein, auf die Autobahn, es macht den Motor aufheulen lassen. Ich gebe die Karre wieder ab, ist doch mir wurscht. Keine Sorge, darfst mir gern dein Auto leihen, ich weiß, es ist dann, ich fahre dann anders. Aber die Gemeinde, ist die Gemeinde wie so ein Mietwagen, ich setze mich rein, egal was mit der Gemeinde los ist, am Ende steige ich wieder aus und bin am Ziel. Gott fragt, wo ist das Herz in der ganzen Sache? Und sobald du anfängst zu investieren, ist es nicht egal, wie sich die Gemeinde entwickelt. Ich habe persönlich investiert. Ich habe da Geld hineingegeben. Mir ist es nicht egal, wie es der Gemeinde geht. Und wenn wir umziehen in den neuen Gottesdienstsaal, möchte ich, dass der explodiert. Die Menschen sollen kommen, dass sie sich wohlfühlen und dass sie Gott begegnen. Bist du dabei? Das ist dann die Haltung, die Gemeinde gehört mir, ich möchte das Beste daraus. Ich habe den Zehnten in das Haus Gottes getragen und mir ist sie wichtig. Und manche denken vielleicht, boah, die FD kann jetzt ins Stadtzentrum ziehen, die muss ganz schön viel Kohle haben, dass sie sich sowas leisten kann. Aber Gott hat unglaubliche Türen geöffnet für uns. Und ich staune einfach, Gott, für mich ist so, Gott hat den Himmel aufgemacht, den ganzen Segen auf uns runterprassen lassen, dass wir jetzt in das Stadtzentrum gehen können. Und davon können wir auch erzählen, wenn wir reden, hey, wie könnt ihr euch das leisten, wie ist das möglich? Und so können wir erzählen, Gott ist der, der uns versorgt über unser Verstehen hinaus. Und Gott sagt, komm, prüfe mich, gib deinen Zehnten, prüfe, probier es aus, schau, prüfe mich, ob das stimmt. Und deshalb ist es, eine Haltung ist, ich darf Gehorsam üben und darf auch sagen, hey, ich gebe dir was, auch wenn ich weiß, wie sich das ausgehen soll. Ich gebe dir das im Vertrauen. Und wenn ich dann erlebe, wow, Gott versorgt mich, obwohl ich den Zehnten gebe, das hebt den Glauben. Und wenn es unseren Glauben hebt, bist du fähig, ganz andere Sachen zu tun. Und der zweite Grund ist, ich darf mir selber das Evangelium predigen. Denn wenn mein Zehnter ins Haus Gottes geht, weiß ich eines, Gott hat mir viel mehr gegeben. In Johannes 3,16 steht, denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Das bedeutet, Gott hat alles gegeben. Er hat seinen geliebten Sohn gegeben. Gott hat viel mehr gegeben, als dass wir ihn jemals zurückgeben können. Gott hat seinen geliebten Sohn für uns gegeben. Und das ist die gute Nachricht. Jesus gab sein Leben für uns, für mich, damit wir leben können. Und wenn ich gebe, ist es für mich eine praktische Art, Danke zu sagen. Wir können auf ganz viele unterschiedliche Weisen Danke sagen. Wir können im Lobpreis, wir können einen Brief schreiben, wir können einfach Danke sagen. Aber auch eine Art, Danke zu sagen, ist, wenn ich mein Geld Gott sage und sage, danke Gott, du hast alles gegeben, was ich brauche. Das ist ein absolutes Geschenk. Danke, Jesus, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Stell dir mal vor, du machst Freunden Unternehmen auf, gründest eine Firma und dann handelt ihr euch die Anteile ein. Und dein Freund sagt, du, ich nehme 90% und du bekommst 10 Anteile. Und du sagst, hey, spinnst du? Das ist kein fairer Deal. Mindestens 50-50 oder zumindest 60% ich und 40% du, aber 90-10 geht gar nicht. Aber bei Gott ist es so, ihm gehören 100%, aber er sagt, 90% darfst du haben. Sei ein guter Verwalter, budgetiere gut, geh weise mit deinem Geld um, lebe nicht über deine Verhältnisse, plan deine Ausgaben, mach dir Gedanken, wo dein Geld hingeht, genieße das Geld auch, sei weise. Aber 10% möchte ich gerne haben. Und 90% mit Gott ist besser als 100% ohne Gott. Samira, komm mal bitte raus. Ich habe sie schon gefragt, also ich habe sie jetzt nicht überfallen. Beim Zehnten geben ist es so, nimm mal den Euro, das steht jetzt für 10%, mach deine Hand auf und mach sie wieder zu. Mach so eine Faust, genau, super. Und jetzt kommt Gott und sagt, hey, ich will dich gern segnen und du halt mal die Faust so hin. Er sagt, nein, die 10%, das sind meine, die gebe ich nicht her. Und Gott sagt, hey, ich will dir Geld geben. Aber das geht nicht. Gott ist in einem Dilemma, er will uns segnen, aber es geht nicht. Es fällt nichts rein. Ja? Mach mal die Hand auf. Schau, Gott nimmt das und sagt, hey, super, danke. Und dann hier, ich will dich segnen, mach auf, hier noch mehr. Und wenn wir die Hand aufmachen und mir den übernatürlichen Segen erleben, dann, Gott sagt, wir sind ein Segen, heute ist Weihnachten, gell? Wir sind ein Segen, damit wir ein Segen sein können. Gott hat uns das gegeben, was er uns geschenkt hat, nicht für uns, nur für uns allein, sondern wir sind reich gesegnet, damit wir ein Segen sein können. Und das ist der ganze Hintergrund, wenn es geht um das ganze Geld. Wir sollen ein Segen sein für die Nachbarn, für die Stadt, wo du bist. Dafür hat Gott uns geschaffen, nicht damit wir uns bereichern und sowas, sondern damit wir ein Segen sein können und die Liebe Gottes weitergeben können. So, jetzt stehe ich in einem Dilemma. Ja. Schau, das darf behalten und den Rest nehme ich. Genau, das darfst du auch noch behalten, ist gut. Ja. Ja, nimm. Sei ein Segen. Und ich könnte jetzt durch die Gemeinde laufen mit dem Mikro und ich weiß, ganz viele Leute könnten erzählen, ja, ich habe meinen Zehnten gegeben, ich habe Geld in das Reich Gottes gegeben und Gott hat um mich versorgt. Und ich weiß, ganz viele sagen können, ja, Gott hat mich überreich beschenkt und versorgt, obwohl ich den Zehnten gegeben habe. Gibt es Leute, die sagen können, hey, Gott hat mich versorgt? Gibt es da Leute, die sagen, ich habe das erlebt? Schaut euch mal um. Geht zu den Leuten und sagt, hey, wie war das? Wie hast du das erlebt? Weil wir sind ein Segen für andere, Segen zu sein. Und ich möchte euch ermutigen heute, prüft Gott, weil Gott sagt, prüft mich. Und geben ist Segen. Wir sind ein Segen für andere. Und jetzt möchte ich gern noch für euch beten. Mach mal die Hände auf, damit ich ja einfach so den Segen euch zusprechen kann. Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns überreich gesegnet hast. Und Herr, bitte komm jetzt auch zu mir, wenn mein Herz hart geworden ist, wo ich geizig geworden bin. Bitte verändere mein Herz, damit ich vom ganzen Herzen geben kann. Ich danke dir dafür, dass du deinen Sohn für mich gegeben hast. Jesus, du bist der größte Geber überhaupt. Und ich danke dir dafür, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Herr, und ich bitte dich darum, dass du jetzt den Leuten zeigst, wo es dran ist, ihr Herz zu prüfen, wo dran ist, Schritte zu gehen. Herr, ich bitte dich darum, dass du ihnen Mut schenkst und sagen, wo sie eingehen, sagen, ja, Jesus, wenn du sagst, prüfe mich, möchte es auch gerne tun, Herr. Und ich bitte dich darum, dass diese Erlebnisse, die wir dir haben werden, dass es unseren Glauben steigert, dass wir ganz andere Sachen tun können. Danke, Jesus. Amen. Amen. Bitte ich jetzt das Lobpreisteam nach vorne zu kommen und danach werde ich dann ins Abendmahl überleiten.